Meine Predigt habe ich überschrieben mit Festhalten am besten Fundament des Lebens. Und mein Predigttext ist aus 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 17, auf der Seite 356 im Neuen Testament. Paulus schreibt: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Aus denselbigen sind, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und mit mancherlei Lüsten fahren, lernen immer da und können nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gleicherweise aber wie James und Jambres dem Mose widerstunden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden's die Länge nicht treiben, denn ihre Torheit wird offenbar werden jedermann, gleich wie auch jener war. Du aber hast erfahren meine Lehre, meine Weise, meine Meinung, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, meine Geduld, meine Verfolgung, meine Leiden, welche mir widerfahren sind, zu Antiochien, zu Ikonien, zu Lystra, welche Verfolgung ich da ertrug, und aus allen hat mich der Herr erlöset. Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Bei den bösen Menschen aber und Verführerischen wird's je länger, je ärger, verführen und werden verführet. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Sinne mal, du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbige unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Wir haben heute einen Abschnitt, der beschreibt, dass viele Menschen, die sich Christen nennen, in den letzten Tagen, wie hier steht, ihr Fundament verlassen und vom Satan verführt werden. Es sind Menschen, die sich über Gott und sein Wort hinwegsetzen, weil sie der Ansicht sind, es besser zu wissen, was richtig und falsch ist. Und so werden diese Menschen zu einem Werkzeug Satans, die sich selbst und viele andere Menschen in die Irre führen. Dabei müssen wir von Anfang an aufpassen, dass wir nicht auf die anderen Menschen zeigen, sondern dass wir uns immer selber fragen, wo wir in der Gefahr sind, dass wir dem Zeitgeist und der Verführung zum Opfer fallen, weil wir uns über Gott und sein Wort hinwegsetzen. Wie bereits erwähnt, redet unser Text von den letzten Tagen. Die letzten Tage ist die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, um diese Welt zu richten. Vor der Wiederkunft Jesu ist die Zeit der großen Trübsal und die Zeit des zunehmenden Abfalls von Gott und seinem Wort. Das ist auch die Zeit, an deren Anfang Jesus seine Gemeinde entrückt und zu sich holt. Wir glauben, dass die Zeit der Entrückung unmittelbar bevorsteht. Das heißt, Jesus kann heute noch seine Gläubigen, seine Gemeinde zu sich holen, damit wir für immer bei unserem Herrn Jesus sind, wie es in 1. Thessaloniker 4, Vers 17 steht. Es besteht kein Zweifel, dass wir in den letzten Tagen leben, von denen uns Paulus vor circa 2000 Jahren geschrieben hat. Und jetzt hören wir den Text, wie Paulus unsere Zeit beurteilt. Mein erster Punkt: Viele Christen leben in grauenhaften Tagen voller Kompromisse. 2. Timotheus 3,1: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Gräuliche Zeiten sind Zeiten voller Gräuel. Gräuel bezeichnen grausame, abscheuliche, furchtbare Taten der Menschen. Gräuel ist ein anderes Wort für Grausamkeit, Abscheulichkeit oder Verderben. Solche Taten hat es eigentlich zu allen Zeiten gegeben, weil der Mensch nach 1. Mose 8,21 böse von Jugend auf ist. Aber das Verwunderliche an diesem Text ist, dass diese boshaften Gräuel Menschen betrifft, die tatsächlich glauben, dass sie fromme Leute sind. Nach Vers 5 geht es um Menschen, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens. Das heißt, diese Menschen tun so, als ob sie an den Gott der Bibel glauben, aber ihr ganzes Leben hat offensichtlich nichts mehr damit zu tun. Und dann beschreibt Paulus diese Menschen in Vers 2, denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich. Es geht um Menschen, die viel von sich selber halten. Sünde, Stolz ist die Ursünde des Menschen, wir wissen das. Satan ist ein gefallener Engel, der sich über Gott erhoben hat. Wir alle haben in uns die Sünde des Stolzes, wir wissen das. Du kannst jeden Abend um Vergebung von deinem Stolz bitten, bist immer richtig. Gott hasst unseren Stolz. Weil er bei uns sündigen Menschen ist, der Stolz ist völlig unangebracht. Jakobus 4,6, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und obwohl Gott unseren Stolz hasst und bekämpft, haben viele Christen kein Problem damit, sich über Gottes Wort hinwegzusetzen, ganze Passagen aus der Bibel zu streichen oder zu ignorieren. Auch benutzen die meisten Christen völlig verfälschte Bibeln, die so lange von scheinbar klugen Theologen übersetzt wurden, bis es keine Hölle mehr gab und nur noch die Liebe zu sich selber übrig bleibt. Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, ist für viele ein Fremdwort. Sünde wird nicht mehr beim Namen genannt. Wenn einer sagt, dass er an Gott glaubt, dann reicht das den meisten Christen schon aus. Aber ohne Buße über meiner Schuld und Sünde kann kein Mensch zu Gott kommen. Jesus sagte den Pharisäern in Matthäus 3,8, sehe zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Unser größtes Problem ist doch unsere Schuld und Sünde, meine Schuld und Sünde. Und jeder Mensch, der nicht Buße tut und um Vergebung bittet, der kommt ganz sicher in die Hölle. Denn die Heiligkeit Gottes wird alles vernichten, was Sünde duldet oder gutheißt und keine Vergebung hat. Das hat Gott schon in den ersten Seiten der Bibel klargemacht. Aber in unserem Stolz sehen wir unsere Sünde nicht. Manche Christen glauben sogar, dass Gott froh sein muss, dass wir uns für ihn einsetzen, dass überhaupt jemand hat. Nichts könnte von der biblischen Wahrheit weiter entfernt sein als so ein Denken. Stolz ist eine der negativsten Merkmale der Christen der letzten Tage. Das drücken auch einige Begriffe aus, die in unserer Aufzählung noch genannt werden. Hier steht, Menschen sind ruhmredig, Angeber, Wichtigtuer, die prahlen, was sie alles erreicht haben. Wenn wir nur an die sozialen Medien denken, mit ihren vielen Followern, die ein Indikator dafür sind, wie populär und wichtig du bist. Selbstverliebtheit ist normal geworden. Es geht immer nur um mich. Selbstverliebtheit ist die Sprache Satans. Er ist das Maß aller Dinge. Das will er, dass wir das auch sind, dass wir denken, dass wir das sind. Hoffärtig ist ein anderes Wort für Hochmut und Stolz. Lästerer. Es gibt Menschen, die sofort über andere Menschen lästern, wenn du ihnen begegnest. Kaum hast du Hallo gesagt, fangen sie schon an. Und damit wollen die Menschen nur zeigen, wie toll sie selber sind, im Vergleich zu denen, über die sie lästern. Den Eltern ungehorsam. Jede Art von Autorität und Unterordnung wird abgelehnt, weil man glaubt, alles selber beurteilen zu können. So arrogant sind die Menschen, obwohl sie wirklich keine Ahnung haben. Undankbar, denn alles ist selbstverständlich. Es wird wegen jedem Problem gejammert. Die Deutschen sind groß im Jammern. Man ist nicht mehr dankbar für das, was man eigentlich hat. Sieht nicht mehr, wie gut es uns eigentlich noch geht. Ungeistlich, 1. Korinther 2,14 steht, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Menschen ohne Jesus haben null Interesse an Gott oder geistlichen Dingen. Es ist ihnen eine Torheit, eine Dummheit. Sie verstehen es nicht, weil sie eben den Geist Gottes nicht haben. Deshalb folgen ungeistliche Menschen nicht dem Geist Gottes und nicht dem Wort Gottes, sondern dem, was sie für richtig halten. Sie haben den Geist Gottes nicht. Und so leben sie immer auf einem Irrweg. Alle diese genannten Begriffe sind Ausdruck von Stolz und Hochmut, mit denen Menschen sich über Gott und sein Wort erheben und nicht bereit sind, Buße zu tun und in Demut Jesus nachzufolgen. Einen Begriff aus Vers 2 habe ich bei meiner Aufzählung noch weggelassen, weil ich ihn extra nennen wollte. Es ist der Begriff geizig. Auch das prägt viele Christen der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt. 1. Timotheus 6, 10. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, welche hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Du schadest dir selber am meisten. Was hier steht, braucht man eigentlich gar nicht erklären. Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Geiz ist das Werk Satans in einem Christen. Wer geizig ist, der hat dem Teufel Raum gegeben. Jesus sagt in Lukas 16, 13, kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott samt dem Mammon dienen. Es ist unmöglich, gleichzeitig Gott und dem Geld zu dienen. Wer nicht gibt, der steht immer unter der Herrschaft Satans, egal wie fromm er daherredet. Und dann lesen wir weiter in Vers 3. Störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig. Störrig heißt feindlich gesinnt, lieblos und streitsüchtig. Unversöhnlich, man trägt sich das Böse nach, kann einem anderen nicht vergeben, obwohl uns selber so viel vergeben wurde. Schänder sind Menschen mit falscher Anklage. Sie sind Verleumder. Es sind Menschen, die andere schlecht machen. Mobbing, Ausgrenzen gehören auch dazu. Unkeusch heißt unbeherrscht, unmoralisch, unzüchtig, hemmungslos. Wild, das heißt gewalttätig, brutal, rücksichtslos, rebellisch. Ungütig, das heißt, sie hassen das Gute. Sie begegnen den Menschen eben nicht mit einem weiten und gütigen Herzen. 2. Timotheus 3, 4, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott. Verräter sind Menschen, denen man nicht vertrauen kann. Frevler sind leichtsinnige, leichtfertige Leute. Aufgeblasen sind stolze, hochmütige Menschen, die nur sich selber sehen. die mehr lieben Wollust denn Gott. Das sind Menschen, denen maximales Vergnügen und freie Sexualität wichtiger ist als das, was Gott will. Die Aufzählung von 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 4 kann man auf drei Dinge reduzieren, die den Menschen der letzten Tage besonders wichtig sind und die sie lieben. Und das ist erstens, Menschen lieben sich selber. Zweitens, Menschen lieben Geld und sind geizig. Drittens, Menschen lieben maximales Vergnügen und sexuelle Begierde. Unsere Gesellschaft liebt sich selbst, sie liebt das Geld und sie liebt Vergnügen und Sex. Das ist das, womit Paulus unsere Gesellschaft beschreibt. Und ich denke, das trifft sehr genau zu. Egoismus, Geld und Sex sind die Kennzeichen unserer Zeit. Und jetzt beschreibt Paulus viele Christen unserer Zeit, die so tun, als würden sie zu Jesus gehören, ihm nachfolgen, aber in Wirklichkeit geht es ihnen immer noch um Egoismus, Geld und Sex. Und das, was Gott will, ist ihnen egal. Hauptsache, sie haben Spaß, ihr Vergnügen und sehr viel Geld. 2. Timotheus 3, 5, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, sind Menschen, die nie wirklich sich zu Jesus bekehrt haben. Sie haben nie Buße getan über ihre Sünde. Sie haben nicht verstanden, dass es um mehr geht, als nur ein bisschen fromm und christlich zu sein. Sie tun so, als würden sie zu Jesus gehören, aber sie machen alles in eigener Kraft und ohne den Geist Gottes. Es sind Scheinchristen, Schein eines gottseligen Wesens haben sie, ohne wirkliche Umkehr zu Gott, ohne Bereitschaft, Jesus nachzufolgen. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Es reicht eben nicht aus, nur ein bisschen fromm zu sein. Den Geist und damit die Kraft Gottes bekommen wir erst dann, wenn wir uns vor Jesus demütigen, wenn wir Buße tun über unsere Schuld und Sünde und dann Jesus als unseren Herrn und Heiland dem Glauben annehmen. Wer Jesus nicht nagend folgen will und seinem Wort nicht gehorsam sein will, der wird niemals die Kraft Gottes erfahren. Und er hat auch keine Ahnung von der Kraft Gottes, weil er den Geist Gottes ja gar nicht hat. Epheser 6, 10, zuletzt meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. All unsere Stärke kommt von Jesus und unserer Bereitschaft, ihm ganz gehören und nachzufolgen. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit und nicht in uns. Kolosser 2, Vers 9. Und wenn es Menschen nicht um Jesus geht, der mit seinem teuren Blut unsere Sünde bezahlt hat, dann trenne dich von solchen Leuten, sagt Paulus, und solche meide. Mache einen weiten Bogen um diese Menschen. Sie sind Feinde des Kreuzes. Sie haben Jesus nie als ihren Herrn und Heiland angenommen. Solche Menschen meide. Sie sind Werkzeuge Satans. Es ist völlig sinnlos, wenn wir zu einer Gemeinde gehören, in der unklar ist, wer zu Jesus gehört und wer nicht zu Jesus gehört. Viele christliche Gemeinden sind voller Menschen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben. Sie waren nie bereit anzunehmen, dass wir alle völlig kaputt von der Sünde sind. Sie haben nie verstanden, dass wir ohne Vergebung in die Hölle kommen. Vielleicht hat man es ihnen gar nicht gesagt. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus der einzige Retter, der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Wir machen uns mitschuldig, wenn wir so tun, als ob es egal wäre, ob wir uns zu Jesus bekehrt haben oder nicht. Deshalb halte dich von solchen Gemeinden, von solchen Menschen fern. Und jetzt geht es Paulus um die Menschen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben und nicht zu Jesus gehören. Mein zweiter Punkt: Scheinchristen verführen die Menschen und finden die Wahrheit nicht. Vers 6, aus denselbigen sind, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und mit mancherlei Lüsten fahren. Hier geht es um die Beeinflussung von leichtgläubigen Frauen, die nicht bereit waren, Sünde beim Namen zu nennen und sich von der Sünde zu trennen. Sie hatten den Eindruck, dass man nicht so hart sein kann. Sie haben sich nicht von den scheinheiligen Menschen getrennt, die den Schein eines gottseligen Wesens haben. Frauen sind häufig barmherziger als Männer. Und das kann der Satan nutzen, wenn sie faule Kompromisse machen. Nicht umsonst hat der Satan in der Versuchungsgeschichte in 1. Mose 3 die Eva versucht und nicht den Adam. Und die Frauen, von denen hier die Rede ist, sind nicht irgendwelche Frauen, sie sind mit Sünden beladen, sie sind von mancherlei Lüsten geprägt. Für den eigenen Genuss und das eigene gute Gefühl nehmen sie das Wort Gottes nicht so ernst. Und so sind sie eine einfache Beute für Scheinchristen. Und hier steht, die hin und her in die Häuser schleichen. Das ist ein Hinweis auf den Satan. Satan, die Schlange, schleicht unbemerkt in unser Leben, wenn wir faule Kompromisse machen. Jeder kennt das. Satan nutzt jede Sünde, die wir dulden, um sich einzuschleichen in Gedanken, in Ehen, in Familien, in Herzen, um uns von einer konsequenten Jesus-Nachfolge abzubringen. Denn der Satan weiß ganz genau, dass die Kraft Gottes erst dann in uns wirkt, wenn wir Jesus den ersten Platz in unserem Leben geben. Und deshalb bekämpft Satan das mit allen Mitteln. Was jetzt noch kommt, ist auch sehr interessant. Scheinchristen sind Menschen, die nach 2. Timotheus 3, 7 lernen immer da und können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Beim Lernen immer da geht es um die eigene religiöse Anstrengung, um immer geistlicher zu werden und sich das Heil selber zu verdienen. Man strengt sich an und lernt immer da, um aus eigener Kraft immer näher zu Gott zu kommen. Aber die eigene Anstrengung ohne Buße und Bekehrung ist wertlos. Eigene Wege zu Gott über charismatische Gesänge, bestimmte Rituale machen uns noch zu keinem Christen. Es kann sein, dass du sehr fromm daherkommst. Du rennst von Kongress zu Kongress, von Buch zu Buch, von Großveranstaltung zu Großveranstaltung, von Redner zu Redner. Aber so können wir nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Heil ist nur über Buße und Treue über meiner Sünde und eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu erreichen. Erlösung und ewiges Leben gibt es nur bei Jesus und nicht durch eigene Anstrengung und fromme Leistung. Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Erlösung gibt es nur über das vergossene Blut Jesu und seinen Tod am Kreuz. Nur der Glaube an Jesus rettet dich und gibt dir den Heiligen Geist und macht aus dir eine neue Kreatur. Und den brauchen wir, um im Glauben zu wachsen. Du kannst nur mit Jesus wachsen. Du kannst mit eigenen Erlösungsversuchen nichts erreichen. Dazu bist du viel zu kaputt von der Sünde. Lass dich nicht verführen von satanischen Irrlehrern, die viele Menschen in die Hölle bringen, weil sie nicht zur Buße bereit sind und sich selber erlösen wollen. Das geht nicht. Vers 8, gleicherweise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstunden, Also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Auch hier geht es um unseren Umgang mit Scheinchristen, die die biblische Wahrheit nicht glauben wollen. Sie suchen ihren eigenen Weg zu Gott. Jannes und Jambres waren Zauberer, die in 2. Mose 7 die gleichen Wunder taten wie Mose vor dem Pharao. Sie verwandelten einen Stecken in eine Schlange. Allerdings hat die Schlange von Mose die Schlange der Zauberer aufgefressen. Aber dann kam irgendwann der Punkt, an dem die Zauberer nicht mehr die gleichen Zeichen und Wunder tun konnten wie Mose. Und sie mussten anerkennen, dass hier der allmächtige Gott gehandelt hat. Und Paulus sagt uns, so wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so werden wir auch Widerstand erfahren, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Der Satan nutzt andere Menschen, die dem Wort der Wahrheit widerstehen. Es sind Menschen, hier steht, von zerrütteten Sinnen. Es sind Menschen, die geistlich nicht mehr klar denken können, weil sie eben nicht bereit waren, sich der Wahrheit des Wort Gottes unterzuordnen. Solche Menschen sind untüchtig zum Glauben, steht hier. Sie können nicht glauben, weil keine Buße, keine Unterordnung, keine Demut gegenüber dem Reden Gottes vorhanden war. Und deshalb sagt Paulus in Vers 9, aber sie werden's die Länge nicht treiben, denn ihre Torheit wird offenbar werden jedermann, gleich wie auch jener war. Die Torheit und Täuschung der Zauberer Jannes und Jambres war, dass ihre Macht beschränkt war. Das dachten sie nicht. Sie hatten gegenüber dem Gott Moses keine Chance. Genauso wird es allen gehen, die sich der Wahrheit des Wortes Gottes widersetzen. Die Torheit und Dummheit aller Menschen, die sich gegen den Gott der Bibel stellen, wird sichtbar werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird immer Recht behalten. Kein Irrlehrer, der die Bibel verdreht, wird gegen die Wahrheit des Wortes Gottes bestehen können. Deshalb sei bereit, in dieser kaputten, vom Satan verführten Welt an Gott und seinem Wort festzuhalten, auch wenn es mit Widerstand und Kampf verbunden ist. Denn mein dritter Punkt, Jesus Nachfolge, lohnt sich und hat ihren Preis. Vers 10, du aber hast erfahren, meine Lehre, meine Weise, meine Meinung, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, meine Geduld. Die ersten Verse, die wir heute angeschaut haben, reden von Christen unserer Zeit, deren Leben geprägt ist von Selbstliebe, Liebe zum Geld und Liebe zum maximalen Vergnügen und freier Sexualität. Und dann redet Paulus von allen möglichen Irrlehren und eigenen Erlösungsversuchen, die uns auch nicht in den Himmel bringen können. Und deshalb ermutigt Paulus den Timotheus, dass er sein Beispiel anschaut. Denn nichts ist überzeugender als Menschen, die durch Buße und Bekehrung zu Kindern Gottes geworden sind und dann Jesus treu nachfolgen. Und Paulus sagt dem Timotheus, schau mein Leben an, meine Lehre, meine Art und Weise, wie ich lebe, meine Meinung, meinen Glauben, meine Liebe, meine Geduld. Sicher war Paulus auch nicht perfekt, wie wir alle. Aber die Entschiedenheit, mit der Paulus Jesus kompromisslos nachgefolgt ist, war mehr als überzeugend. Paulus war überzeugt von dem, was er gelehrt hat. Und er hat es auch gelebt. Und Paulus hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Er sagte dem Timotheus, du hast auch erfahren, Vers 11, meine Verfolgung, meine Leiden, welche mir widerfahren sind, zu Antiochien, zu Ikonien, zu Lystra, welche Verfolgung ich da ertrug, und aus allen hat mich der Herr erlöset. Als Paulus diesen Brief an Timotheus geschrieben hat, war er um seines Glaubens willen im Gefängnis. In der Verfolgung halten nur noch die Menschen an ihrem Glauben fest, die Jesus wirklich erlebt und erfahren haben. Paulus hat viel Not und gleichzeitig auch viele Wunder erlebt. Paulus wusste, Jesus ist der Herr dieser Welt. Für ihn lohnt es sich, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Deshalb sagt er im nächsten Vers, 2. Timotheus 3,12, und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Gottselig leben die Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Es sind Menschen, deren Freude am Herrn ihre wirkliche Stärke ist. Es sind Menschen, die an Jesus festhalten, egal was kommt. Wer so konsequent mit Jesus lebt, der wird Verfolgung leiden müssen. Weil der Satan, der Gott dieser Welt, er wird das immer bekämpfen. Es mag keine leibliche Verfolgung sein, aber Verfolgung fängt damit an, dass man verleumdet, verurteilt und ausgegrenzt wird. Häufig kommt die Ablehnung aus der eigenen Familie. Wer in solche Not kommt, flüchtet immer zu Jesus. Und das Interessante ist, er wird immer von Jesus getröstet. Das ist gottseliges Leben voller Freude an Jesus in seiner Gegenwart. Du musst dir nur das Zeugnis von verfolgten Christen anhören. Sie reden mit so einer Überzeugung, so einer tiefen Liebe von Jesus und der Kraft Gottes, die ihnen wirkt, da bleibt dir der Atem weg. Das können wir auch hier in Deutschland erfahren, wenn wir ohne Rücksicht ganz zu Jesus stehen und bereit sind, die Kosten dafür zu bezahlen. Leider machen das viele Christen nicht. Und deshalb wissen sie auch nicht, was gottseliges Leben in Christo Jesu wirklich bedeutet. Du kämpfst für Jesus, du leidest für Jesus, weil du weißt, er ist der Einzige, der Menschen aus Schuld und Sünde befreien kann. Und du erfährst die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, wie er in uns wirkt, wie er uns tröstet, auch wenn wir verlacht und verurteilt werden. Jesus sagt in Matthäus 10, 32, darum, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer immer zu Jesus steht, erfährt Gottes Kraft und seinen Frieden auf ganz besondere Weise. Das hat Gott hier versprochen. Deshalb vergiss nie, es gibt eben nichts Besseres, als Jesus zu gehören und für ihn zu leben. Der beste Weg ist der Weg mit Jesus. Nur Jesus errettet mit seinem vergossenen Blut aus der Hölle. Nur Jesus gibt uns unverdientermaßen aus seiner Gnade ewiges Leben. Wir haben eine Heimat im Himmel, die lassen wir uns von niemandem nehmen, egal wie wir versagt haben. 2. Timotheus 3,13, mit den bösen Menschen aber und Verführerischen wird es je länger, je ärger verführen und werden verführet. Menschen ohne Jesus sind immer auf dem sicheren Weg der Selbstzerstörung. Mit ihnen wird es hier steht, je länger, je ärger. Denn sie wissen gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und sie verführen und werden verführt. Sie gehen direkt in die ewige Verdammnis und wollen es nicht wahrhaben. Sie sehen auch nicht, der Teufel hat sie blind gemacht. Das ist unendlich tragisch. Deshalb vergiss nicht, mein vierter und letzter Punkt, das einzige Fundament bleibt Jesus und sein Wort. 2. Timotheus 3,14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, sintemal du weißt, von wem du gelernt hast. Das haben die meisten Christen nicht verstanden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. So viele glauben, dass alles, was alt ist und schlecht ist, automatisch. Und so wird alles alt über Bord geworfen. Und die Menschen versuchen immer neue Dinge und gehen in die Irre. 2. Timotheus 3,15. Und weil du von Kind auf, also Paulus sagt zu Timotheus, und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbige unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Das heißt, bleibe am Wort Gottes, lies die Heilige Schrift. Das hat schon immer funktioniert. Wir brauchen keine Lasershow, kein Theaterstück, damit die Botschaft die Menschen der Menschen, damit die Botschaft der Bibel die Menschen erreicht. Die Bibel allein ist Gottes Wort. Ich muss euch sagen, es ist eine meiner wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben mit Jesus, dass das alte Buch, das alte Wort mehr Kraft hat als alle Weisheit der klugen Leute, als alle Rhetorik, als alle Medientechnik. Gemeinde Jesu wird von Gott durch sein Wort gebaut. Und das ist alles, was wir brauchen. Und dieses Wort muss reichlich unter uns wohnen. Nur die Bibel erklärt dir die Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Deshalb brauchen wir kein anderes Buch als nur die Bibel. Nur die Bibel trägt die Kraft Gottes in sich. Das liefert dir kein anderes Buch. Deshalb kannst du alles andere getrost auf die Seite legen. Wir lesen sowieso viel zu wenig in der Bibel. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Denn alle Schrift, also die ganze Bibel, von Gott eingegeben, ist Nutze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Die vom Geist Gottes inspirierte Heilige Schrift ist von Gott selber eingegeben. Über 40 Autoren haben über einen Zeitraum von 1800 Jahren die Bibel im Auftrag Gottes geschrieben. Dass so ein Buch konsistent ist, sich nicht widerspricht, kann nur der allmächtige Gott machen. Alles andere ist schlichtweg unmöglich. Die Bibel ist tatsächlich das von Gott selber niedergeschriebene Wort Gottes. Deshalb kann kein Mensch dieses Buch besiegen oder widerlegen. Das geht nicht. Die ganze Bibel ist Nütze zur Lehre. Jede Lehre, die von der Bibel abweicht, ist eine Irrlehre. Die ganze Bibel ist Nütze zur Strafe. Sie ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Sie zeigt dir, wo deine Sünde ist. Das tut weh, aber das hilft. Die ganze Bibel ist Nütze zur Besserung. Sie erbaut dich. Sie ermutigt dich. Sie richtet dich auf, sie hilft dir. Die Bibel ist zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Wer die Bibel liest, der wird gezüchtigt und korrigiert. Die Bibel zeigt dir, was der richtige und gerechte und von Gott gesegnete Weg ist. Und am Ende geht es darum, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Was die Bibel mit dir macht, wenn du sie täglich liest, können wir nie hoch genug einschätzen. Sie verändert dich ständig. Sie hinterfragt mich jeden Tag. Sie macht dich zu einem guten Werk geschickt. Sie macht dich vollkommen, nicht im Sinne von fehlerlos, sondern im Sinne von Jesus ähnlicher werden. Nur auf der Grundlage der Bibel kannst du das beste Zeugnis für Jesus sein. Deshalb dürfen wir uns in der Gemeinde nie treffen, ohne dieses Buch aufzuschlagen und darin zu lesen. Und wenn du mehr Freude, mehr Erfüllung, mehr Kraft, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung haben willst, dann lies die Bibel. Es ist Gott selber, der hier redet. Es ist Gott selber, der durch seinen Geist und sein Wort in dir wirkt. Denn, Matthäus 4, Vers 4 zum Schluss, der Mensch lebet nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dieses dein Wort haben, dass wir jeden Tag drin lesen dürfen. Gib, dass wir es annehmen, uns korrigieren lassen, ermutigt werden, dir nachfolgen, deinen Frieden und deine Freude erfahren. Wir brauchen das jeden Tag, Herr Jesus. Wir danken dir für deinen Tod am Kreuz, für dein vergossenes Blut. In Jesu Namen. Amen.